So, herzlich willkommen und moin moin zu den ersten Office Hours für Beginner im Jahr 2022. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu diesem neuen Jahr, wünsche euch allen auch noch ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr seid gut und vor allem gesund reingekommen. Die Einschläge kommen näher. Ich sage das immer wieder, ne? Aber wir liegen hier in Flensburg gerade mit einer Inzidenz über 700. Das ist nicht nett. Aber gleichwohl geht es uns hier momentan allen noch gut. Das soll uns jetzt aber auch hier primär nicht interessieren. Diese Office Hours werden aufgezeichnet. Aufgezeichnet wird aber nur meine Tonspur und aufgezeichnet werden aber auch eure Fragen in Textform, weil sie im Nachgang dann in der Aufzeichnung der Office Hours sozusagen dann wieder zu finden sind. Ja, fangen wir an. Ich habe jetzt endlich, ihr wisst, hier mein Anwaltsmützchen, ne, habt ihr alle gesehen, und kann jetzt also wahrheitsgetreu hier als Anwalt weitersprechen, denn die Beantwortung dieser Fragen hier kann eine Rechtsdienstleistung darstellen, die darf grundsätzlich in Deutschland nur von Anwältinnen und Anwälten erbracht werden, und deswegen geht das ja so. Und ich glaube, der Ton ist ein bisschen übersteuert, deswegen muss ich nochmal eben nachjustieren. Okay, gut. Ja, fangen wir an. Ihr könnt Fragen stellen, und zwar im F&A-Bereich. F&A sind hier diese Fragen und Antworten. Und vielleicht eines vorab, für die jetzt, die neu dazu gekommen sind. Ich habe jetzt hier nicht immer so eine Mütze auf im Leben. die habe ich einem Coaching-Mitglied zu verdanken. Nochmal vielen Dank an Lorenz aus Hannover, der eine große Freude mit dieser Mütze bereitet hat. Ja, also vielleicht ein organisatorischer Hinweis vorab. Es gibt durchaus die Idee, und das werde ich jetzt nochmal ausprobieren, dass zu den Office Hours auch im Vorwege Fragen gestellt werden können. Hintergrund ist, dass viele eben hier nicht drankommen, beziehungsweise nicht schnell genug drankommen oder wir keine Zeit haben oder wie auch immer. Und deswegen werde ich jetzt, ich weiß noch nicht genau wann, aber das werden wir auf jeden Fall diesen Monat nochmal machen, auch die Möglichkeit bieten, da werde ich vorher per E-Mail darauf hinweisen, dass man Fragen über ein bestimmtes Formular einsenden kann. Das geht dann nur über einen bestimmten Zeitraum, weil sonst kriege ich hier 500 Fragen, die ich dann eben beantworten kann, damit man eine Chance hat, auch wenn man zum Beispiel heute einen Termin hat oder wie auch immer, dass man eine Frage loswerden kann und wir die hier beantworten können. Ja, jetzt fangen wir aber an. Und zwar fangen wir eben an hier schon mal mit der ersten Frage, die ich hier auch mal euch anzeige. Ihr solltet sie jetzt sehen. Und zwar geht es um das VVT bei Auftragsverarbeitung, also das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten bei Auftragsverarbeitung. Da gibt es einen Artikel 30 Absatz 4, auf den der Kollege hier hinweist, der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter sowie gegebenenfalls der Vertreter des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters stellen der Aufsichtsbehörde das Verzeichnis auf Anfrage zur Verfügung. So, dann gibt es hier in meinem Hinweis auf das Muster zu meinem AV-Vertrag in der auftragnehmerfreundlichen Variante, und da gibt es in Anlage 3 oder Punkt 4 Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung gibt es ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeit im Sinne des Artikel 30 Absatz 1 und 2. Ja, das ist richtig, der Verweis ist so nicht korrekt, das müsste ich ändern, weil hier der Hinweis auf das Auftragsverarbeiterverzeichnis kommen müsste, damit das hier vernünftig seinen Sinn hat. Den Hinweis nehme ich auf und werde das gleich im Nachgang hier mal entsprechend abändern. Ob der Auftraggeber ein Recht hat, dieses Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu erhalten, das hat er rein rechtlich gesehen nicht. Aber es gibt ja eine Mitwirkungspflicht, und zwar gibt es eine Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers, dass der mitzuwirken hat bei der Erfüllung der datenschutzrechtlichen Pflichten durch den Auftraggeber, und dazu kann so ein VVT sinnvoll und hilfreich sein. Ich würde die Kuh allerdings anders aufzäumen, beziehungsweise das Pferd, denn ich glaube, das Problem ist ganz einfach, bevor ich einen Auftragsverarbeiter auswähle, würde ich den fragen, und wenn der mir das nicht geben möchte, dann will ich vielleicht mit dem auch gar nicht erst einen Vertrag schließen. Also das heißt, ich würde es eher in die Auswahl des Auftragsverarbeiters einjustieren und einsortieren und da halt sagen, so nö, geben wir halt nicht raus. Das kommt durchaus häufiger vor. Mandantinnen von mir haben leider häufig erst sehr spät bemerkt, dass sie so ein gesondertes Verzeichnis haben sollten und dass sie auch rausgeben sollten. Da muss man immer extrem aufpassen, dass man es auch richtig führt, damit er nicht zum Beispiel Kundennamen oder ähnliches erscheinen. Ne? Dann würde ich das in der Tat durchaus rausgeben, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich vielleicht ein guter Auftragsverarbeiter sein möchte und das entsprechend rausgeben will. Gut, dann nächste Frage. Wir wollen Fotos der Mitarbeiter auf der Homepage, auf Facebook und auch in Printprodukten zur Außendarstellung des Unternehmens nutzen. Kann die Einwilligung so formuliert werden, dass für die einzelnen Verarbeitungswege eine Gesamteinwilligung gegeben wird, oder muss es pro Verarbeitungsweg eine eigene Checkbox sein, wie in manchen Vorlagen gesehen? Der Zweck ist doch immer derselbe, oder? Ja, es ist umstritten, ob das geht oder nicht. Ich glaube schon, dass das geht, wenn das hinreichend transparent ist. Ich glaube aber auch schon, dass es sinnvoll ist, hier mit verschiedene Optionen anzubieten, weil ich das im Rahmen der Treue- und Fürsorgepflichten des Arbeitgebers durchaus relevant finde. Denn es ist ein Unterschied, ob ich auf der eigenen Website ein Foto veröffentliche, das jederzeit gelöscht werden kann und was ich auch steuern kann. Es ist auch ein Unterschied, ob ich in eigenen Printprodukten erscheinen möchte oder nicht. Und es ist ein komplett andere und eine andere Option, ob ich in einem sozialen, bei einem Anbieter von sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook erscheinen möchte, wo ich im Prinzip ein wenig Kontrollverlust erleide, weil nicht klar ist, wann was Facebook tatsächlich wie lange mit diesen Bildern machen möchte. Und dann gibt es natürlich auch nach wie vor, auch wenn das in der EU derzeit nicht stattfinden soll, die Dinge wie Gesichtserkennung von Facebook, das Tagging und so weiter, was also durchaus einen Unterschied machen. Deswegen habe ich ein großes Verständnis dafür, wenn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Beschäftigten die Möglichkeit bieten, zum Beispiel bei sozialen Medien wie Facebook, Instagram zu sagen, ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf, das will ich nicht. Kommt hier ein Hinweis, muss ich mal ein bisschen aufdröseln, weil das hier zweiteilig ist. Ne? Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieterinnen von Telemedien ab dem 1. Dezember 2021. Und dann kommt jetzt hier, und es wird nachher ein bisschen kuddelmuddelig werden, weil dann zwei Fragen dazwischen kommen für euch in der Anzeige. Das muss ich trotzdem jetzt mal aufnehmen. So, in deiner E-Mail kurz vor Weihnachten, Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden, steht unter Punkt 2, Button oder Link zur Datenschutzeinstellung, sagst du, die DSK hält es offenbar für erforderlich, einen dauerhaften Link oder ein Icon anzuzeigen, mit dem zum Beispiel der Widerruf bezüglich zu Cookies leicht durchgeführt werden kann. Meinst du damit, dass der Button-Icon, um die Cookie-Einstellung ändern zu können, immer fix auf dem Bildschirm sein sollte, sprich ein Cookie-Anpassen-Button im Footer der Webseite wäre hier nicht ausreichend? Doch, das wäre für mich auch ausreichend. Sowieso, man kann generell darüber streiten, ob das jetzt eine Pflicht ist oder nicht. Es ist eine Ansicht, eine Rechtsauffassung der Datenschutzkonferenz, die nicht verbindlich ist. Ich glaube aber schon, dass die Datenschutzkonferenz auch fein damit wäre, wenn man da nur einen Link entsprechend unten im Footer hat, der dann direkt zu diesen Cookie-Einstellungen führt. Also nicht erst in eine Textwüste zu den Datenschutzhinweisen, sondern direkt zu diesen Möglichkeiten dort. So, ich hoffe, das ist jetzt dadurch deutlich geworden. Jetzt werdet ihr sehen, dass die Fragen ein wenig springen auf eurem Bildschirm. Deswegen einmal jetzt kurz ein bisschen nach oben scrollen gegebenenfalls. Hier kommt eine Frage. Wenn ein Betroffener ganz allgemein und unpräzise um die Löschung aller seiner personenbezogenen Daten bittet, muss dann alles gelöscht werden oder sollte ich rückfragen, was er genau möchte? Nö, dann man kann durchaus sagen, ich will alles gelöscht haben. Und dann wird auch alles gelöscht, bis auf die Daten, die aufbewahrungspflichtig sind. Und ich würde auch empfehlen, sein Löschersuchen zu speichern und ihn auch darauf hinzuweisen, dass dieses Löschersuchen für einen Zeitraum von mindestens 3 Jahren nicht gelöscht wird. Warum 3 Jahre? Weil ich so sicherstellen kann, dass ich dieses Löschersuchen erhalten habe und dem auch nachgekommen bin sozusagen. Und die Bußgeldverjährung nach 3 Jahren greift. Deswegen rate ich Mandanten, es immer 3 Jahre zu speichern. Man kann das auch früher löschen, wenn man das möchte. Darin sehe ich jetzt aber nicht wirklich einen Sinn, weil ich mich da vielleicht auch ein wenig absichern möchte. Das ist aber Geschmackssache und auch eine Frage der persönlichen Befindlichkeit bzw. der Unternehmensphilosophie. Nächste Frage. Hallo Stefan und frohes Neues. Dito, die AWO bietet unter bla 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 ein Portal zur Suche von Stellen für Freiwilligendienste an. Mein Auftraggeber, Klammer auf, öffentlicher Dienst, möchte in dort nun ein Angebot einstellen. Dazu sind unter anderem Kontaktinformationen, also personenbezogene Daten, anzugeben. Die AWO sendet dazu eine Beitrittserklärung zu einem AVV, den ein Landesverband, Auftraggeber und der Bundesverband der AWO untereinander geschlossen haben, um die Plattform zu realisieren. Das kommt mir komisch vor, mir auch. Es kann auch weder im Sinne meines Nicht-AWO-Mandanten sein, plötzlich für die gesamte Datenverarbeitung auf der Plattform verantwortlich zu sein, noch im Sinne der AWO einen externen zu haben, der plötzlich weisungsberechtigt für die Zwecke und Mittel der Verarbeitung, also die Plattform, wird. In der Realität werden dies beide Parteien noch gar nicht so machen. Kurz, liegt hier eine Auftragsverarbeitung vor, ist dieses Beitrittsmodell üblich? Also man kann durchaus darüber streiten, ob hier eine AV-Auftragsverarbeitung vorliegt oder nicht. Ich glaube nicht, dass das zwingend der Fall ist. Und dann muss man sich auch überlegen, ob man jetzt hier so eine Beitrittserklärung zum AVV macht. Also es ist durchaus nachvollziehbar, dass das vielleicht der Fall ist. Bloß wenn es eine Auftragsverarbeitung wäre, dann würde ich auch erwarten, dass das ganze Ding white gelabelt ist. Das heißt, dass es so aussieht für einen Dritten, also für einen zum Beispiel jemand, eine Person, die einen Freiwilligendienst sucht, dass das so aussieht, als würde jetzt, als wäre das jetzt ein Dienst, der mit dem Logo und so weiter von deinem Auftraggeber, also dem öffentlichen Dienst, versehen ist. Wenn das nicht der Fall ist, spricht ganz viel für mich dafür, dass es keine Auftragsverarbeitung ist. Man könnte dann hier an eine gemeinsame Verantwortlichkeit vielleicht denken. Ich glaube noch nicht mal das, sondern ich glaube, verantwortlich ist hier vielmehr der Plattformbetreiber und dass man hier die Daten raufkippt, dass das eine reine Nutzung ist. Da kann man aber tatsächlich drüber streiten, deswegen ist das alles nicht so einfach. Und da gibt es sicherlich auch gefühlt 6 Meinungen, wie man das lösen kann. Aber diese Variante mit dem AV-Vertrag halte ich für die am wenigsten sinnvollste, bin ich ganz ehrlich. Nächste Frage. Einer meiner Kunden hat das Problem, dass ein ehemaliger Mitarbeiter sich bei der Datenschutzbehörde beschwert hat, weil seine personalisierte Mailadresse weiter genutzt und eingesehen wurde, obwohl er das Unternehmen bereits verlassen hatte. Nun hat die Bremer Behörde sich gemeldet, hat den Sachverhalt angemahnt und umfangreiche Dokumentationen angefordert. Wie wäre die korrekte Vorgehensweise beim Austritt des Mitarbeiters gewesen, um weiterhin geschäftliche Mails einsehen zu dürfen? Wir möchten bei der Beantwortung der Fragen nun eine einsichtige und defensive Taktik wählen. Kann man sagen, welche Strafe oder welches Bußgeld aus so einer Beschwerde ergehen kann? Ganz ehrliche Antwort. Holt euch einen Anwalt oder eine Anwältin. Nehmt Akteneinsicht, guckt euch an, was da los ist. Und dann kommt es ganz entscheidend auf die Fragen des Einzelfalls an. War eine Privatnutzung erlaubt? Ja, nein. Welche Rolle hat die Person im Unternehmen gespielt? Also der Hintergrund der Frage ist, kann es sein, dass E-Mails reinkommen, die dann gegebenenfalls rechtsgeschäftliche Prüfpflichten eurerseits auslösen, weil vielleicht Verträge geschlossen werden, wenn es ein Handelsbetrieb ist. Da sind Regelungen im HGB zu berücksichtigen. Das heißt, das geht nicht alles so einfach. Also hier einsichtig und defensiv halte ich jetzt nicht für besonders schlau, sondern ich würde euch definitiv raten, hier anwaltlichen Rat zu suchen. Denn ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das jetzt krasser Verstoß sein muss. Solche Dinge kann und muss man regeln und sollte sie auch regeln. Bloß selbst wenn man sie nicht geregelt hat, heißt das nicht, dass jetzt hier diese Mailadresse jetzt per se tabu wäre, sondern es kommt immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Und gerade wenn es hier ein bisschen brenzlig wird, ganz ehrlich, bitte eine Anwaltskanzlei beauftragen, die sich damit auskennt. Das ist nicht so teuer und das lohnt sich, macht sich sicherlich 3-mal bezahlt. Dann, wenn man die Anmerkung zur Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieterinnen von Telemedien von dem 1. Dezember nicht umsetzt, kann man dann abgemahnt werden oder können nur Behörden dagegen vorgehen? Also wegen sowas kann man nicht abgemahnt werden. Abgemahnt wird man wegen datenschutzrechtlicher Verstöße. Diese Orientierungshilfe ist eine Rechtsauffassung, eine Meinung der Datenschutzkonferenz. Die ist überhaupt nicht verbindlich, hat also mit Abmahnung überhaupt nichts zu tun. Und wenn die selbst wenn Behörden jetzt dagegen vorgehen, heißt das auch nicht, dass Behörden Recht haben. Auch dagegen kann und sollte man sich wehren, wenn man meint, dass man hier eine andere Rechtsauffassung hat, die vertretbar ist. Nächste Frage. Wenn der Betroffene mit einem mir bekannten Namen und E-Mail-Adresse eine Löschung anfragt, reicht das zur Identifikation aus? Das kann ausreichen, wenn du dann zumindest nochmal nachfragst an die E-Mail-Adresse, ob er das wirklich so will. Also es ist immer so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Ne? Manchmal fragt man auch vielleicht nochmal nach, ob er dieses oder jenes hat. Es kommt auch auf den Schutzbedarf der Daten an. Wenn der eher hoch ist, dann würde ich vielleicht doch eher dazu neigen, vielleicht zum Beispiel einen Verschlüsselungscode etc. Eine Postadresse zu senden, die dann irgendwie zurückgesendet werden kann per E-Mail oder wie auch immer. Da kann man sich über Dinge überlegen. Also das ist wirklich eine Einzelfrage, die ich immer im Einzelfall auch entscheide, abhängig vom Schutz der Daten und abhängig davon, ob mir das irgendwie ein bisschen merkwürdig vorkommt oder nicht. Das mag jetzt so ein bisschen für viele, ich sag mal, so ein bisschen eine unbefriedigende Antwort sein, weil man gerne immer so einen festen Ablauf oder Prozess hätte. Bloß das spielt im Datenschutz häufig nicht. Das funktioniert im Datenschutz häufig nicht, weil das ganz viel mit Kommunikation und manchmal eben auch mit Bauchgefühl zu tun hat. Und da muss jeder Einzelfall einzeln angeschaut werden, um zu gucken, wie reagiere ich damit. Das wird unwahrscheinlich schwierig, das kenne ich von Mandantinnen, die ein bisschen größer sind und viel Traffic haben im Customer Care Bereich, also im Kundendienst. Und dann natürlich nicht jeder immer hier eine Bauchentscheidung treffen kann oder will, sondern man gucken muss, wie man das Ganze irgendwie hier vernünftig regelt. Jetzt will ich einmal hier schauen. Ach so. Okay. Nächste Frage. In unserem CRM-System sollen zukünftig erfasste Geschäftspartner vom zuständigen Mitarbeiter mit 1 bis 4 Sternen bewertet werden. Es soll zur Bewertungslogik eine objektiv nachvollziehbare Erklärung je vergebenen Stern im Handbuch hinterlegt werden. Abhängig von der Bewertung sollen die Geschäftspartner häufiger vom zuständigen Mitarbeiter oder auch dem Management angesprochen werden. Abwägung des Fachbereichs, die objektive Versachlichung und deutlich geschäftsorientierte Bewertung wäre auch im Interesse des Geschäftspartners. Ist dieses Vorgehen datenschutzrechtlich vertretbar? Also die Bewertung an sich glaube ich schon, dass man das machen kann. Ich glaube auch durchaus, dass man das nicht nur auf Basis einer Interessenabwägung, sondern vielleicht sogar, wenn man jetzt mit AGB oder Ähnlichem arbeitet und da vielleicht auch bestimmte Boni oder Kundenrabatte nach zum Beispiel Bonität oder Umsatz etc. eingeplant sind, dann glaube ich schon, dass das geht. Also gegen die Funktionalität an sich hätte ich eigentlich keine größeren Bedenken. Klar, also muss man sich das überlegen. Ihr solltet nur darauf achten, dass wenn jetzt hier ein Auskunftsanspruch geltend gemacht wird, sofern dort auch personenbezogene Daten, also nicht nur reine Unternehmensdaten drin sind, dass die dann auch beauskunftet werden müssen. Und da muss man sich eben auch überlegen, ob man sowas will oder ob man das vielleicht irgendwie anderweitig umsetzt. Nächste Frage. Ich habe vor einigen Tagen einem guten Freund beim Ausfüllen des Generators für das Impressum und die Datenschutzhinweise geholfen, gratis. Er fragte mich danach, ob ich das nicht auch für ein paar seiner Freunde machen könnte, natürlich gegen Bezahlung. Er wäre ohne mich verloren gewesen. Nun befürchte ich, dass das RDG mir da reingritscht, da ich nicht externer DSB bin. Darf ich das oder ist das wegen RDG verboten? Das ist sicherlich ein Grenzbereich. Ich kann da jetzt keine verbindliche Auskunft geben. So vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her würde ich sagen, dass das jetzt keine klassische anwaltliche Dienstleistung ist, weil hier häufig eher technische Fragen im Hintergrund sind. Welches Tool kommt zum Einsatz und so weiter und so fort. Deswegen würde ich eher dazu neigen, dass das keine Rechtsberatung darstellt und deswegen kein Konflikt mit dem RDG besteht und so eine Dienstleistung also durchaus angeboten werden könnte. Ich kann mir theoretisch vorstellen, dass jemand das anders sieht, aber ich glaube, abhängig vom Generator, glaube ich, sind das meist eher technische Fragen und deswegen hätte ich da, glaube ich, nicht das Problem. Nächste Frage. Unsere Geschäftsführung möchte auf der LinkedIn-Firmenseite nun monatlich die neuen Mitarbeiter veröffentlichen. Aus meiner Sicht ist die einzig mögliche Rechtsgrundlage die Einwilligung. Deren Freiwilligkeit ist im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer nicht immer unumstritten. Was sollten wir beachten, um das sauber aufzusetzen? Also ich sehe das genauso, dass ich hier nur die Einwilligung als einschlägige Rechtsgrundlage ansehe. Was die Freiwilligkeit angeht, kann man sich so ein bisschen daran entlanghangeln, dass man wirklich ganz, 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 ganz deutlich macht, dass dem Beschäftigten daraus keinerlei Nachteile entstehen, wenn er das nicht möchte. Das bleibt trotzdem wackelig, da bin ich ganz klar. Aber wenn man das machen möchte, dann sollte man wirklich, ist tatsächlich diese Wahlfreiheit muss eindeutig gegeben sein und die muss einem quasi entgegenspringen in dieser Einwilligungserklärung beziehungsweise den Informationen dazu. Nächste Frage. Diverse Stellen im Unternehmen wollen, dass ich die Datenschutzrisiken aus Sicht des Unternehmens bewerte und sogar ein Datenschutzrisikomanagement aus diesem Blickwinkel etabliere. Ist das meine Aufgabe? Fragezeichen. Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt als Datenschutzbeauftragter oder Datenschutzbeauftragter agierst. Ne? Kann das nicht zu Interessenkonflikten führen, wenn ich eigentlich für die Risiken der Betroffenen zuständig bin? Ja, das ist nicht deine Aufgabe. Da kannst du sicherlich mitwirken und so weiter, aber es gehört nicht zu deinen Aufgaben, das zu tun. Die Aufgaben, die für dich als Datenschutzbeauftragter gelten, ergeben sich einzig und allein primär aus Artikel 39 der Datenschutzgrundverordnung. Da steht erstmal das nicht drin, sondern da wäre eben nur die Unterstützung im Hinblick auf diese Tätigkeit zu sehen. Etwas anderes könnte gelten, wenn dein Arbeitsvertrag oder dein Vertrag vorsieht, dass diese Leistungen dort integriert sind. Dann ist das was anderes. Dann ist die Frage, welche Punkte gehören in ein Löschprotokoll? Da gehört rein, wer hat wann was gelöscht und wie. Nächste Frage. Wir bieten Besuchern unseres Hauses einen Gast-WLAN-Zugang an. Der Zugang ist passwortgeschützt und der Nutzer muss vorher die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Sind wir hier mit TK-Anbieter? Wenn ja, was bedeutet dies im Hinblick auf Überprüfung von Protokolldaten etc. und Missbrauchsverdacht? Ist das denn überhaupt möglich? Also ich glaube schon, dass ihr TK-Anbieter werden könntet. Auch das bleibt nach wie vor ein wenig umstritten. Mit der Konsequenz, dass man dann da entsprechende Pflichten hat im Hinblick auf Family-Geheimnis, da das aber kein TK-Dienst für die Öffentlichkeit wahrscheinlich schon, kommt ein bisschen drauf an, also wahrscheinlich nicht für die Öffentlichkeit. Aber was jetzt Protokolldaten etc. Missbrauchsverdacht angeht, dafür hast du ja hoffentlich Nutzungsbedingungen, die das regeln. Und da steht dann eben drin, dass das eben kontrolliert wird etc. Das heißt, das ist also relativ unproblematisch, das so zu handhaben. Entscheidend ist ja auch hier wieder Transparenz und ein vernünftiger Umgang mit diesen Daten. Gut, hoffe, das reicht dir soweit aus. Dann nächste Frage, was sind die wesentlichen Stichpunkte, Inhalte, die in ein Antwortschreiben nach vollzogener Löschung gehören? Wie konkret muss das sein? Da gibt es keine konkreten Vorgaben. Auch hier würde ich immer im Einzelfall agieren und gucken, was will der eigentlich jetzt hören, weil er, wenn schon sich herauskristallisiert, dass er das sehr fein haben möchte, dann okay. Ansonsten reicht es vollkommen aus, dass man sagt, wir haben alle deine personenbezogenen Daten gelöscht, mit Ausnahme der Daten, für die Aufbewahrungspflichten bestehen, die aus dem Handelsgesetzbuch oder der Abgabenordnung entstehen. Peng. Das wäre so eine Idee, mit der ich agieren würde. Dann nächste Frage, wie geht man am besten mit der Whistleblower-Richtlinie um? Bei vielen Unternehmen besteht da Unsicherheit und es wird Service für viel Geld angeboten. Kann eine Meldestelle nicht auch vom externen DSB oder Betriebsrat übernommen werden? Nach meinem Verständnis muss die Bearbeitung vertraulich, aber nicht anonymisiert erfolgen. Richtig, die muss vertraulich erfolgen. Der DSB ist dafür meines Erachtens nicht die richtige Stelle. Gleiches gilt für den Betriebsrat. Und ansonsten nochmal der Hinweis, die Whistleblower-Richtlinie ist in Deutschland noch nicht umgesetzt. Und solange das Gesetz noch nicht da ist, gibt es zumindest für nicht öffentliche Stellen wohl keine rechtliche Verpflichtung, das zu tun. Und momentan habe ich Mandanten jetzt auch noch nicht dazu geraten, da jetzt konkret was zu sehen, sondern erstmal abzuwarten, was nachher in diesem Gesetz drinsteht. Das wird natürlich keine sehr große Überraschung werden, weil die Richtlinie das soweit einigermaßen vorgibt. Aber es bringt ja nichts, jetzt hier irgendwas an Geld auszugeben für eine Regelung, die in Deutschland noch gar nicht gilt. So. Ausnahme können öffentliche Stellen sein, weil es hier durchaus möglich ist, denn Deutschland hat die Umsetzungsfrist verpasst, dass hier zum Beispiel gegenüber öffentlichen Stellen eine direkte Anwendung der Richtlinie denkbar sein kann. So, nächste Frage. Kannst du mal sagen, wie man am geschicktesten seiner Informationspflicht Artikel 13, 14 nachkommen kann, ohne zu nerven? Danke. Kann ich dir nicht. Da kann ich dir auch nur empfehlen, vielleicht die ganz alten Beiträge aus dem Jahr 2017, 2018 nachzulesen. Da habe ich mich mehrfach mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und da muss jeder seinen Weg finden und gucken, wie man damit agiert. Also ihr habt es bislang nicht gescheitert, sich knapp und kurz zu fassen. Nächste Frage, gibt es einen guten Richtwert festzustellen, wo die Grenze zwischen Datenschutzrecht und anderer Rechtsberatung liegt? Sachverhalt, Frage eines Pflegeunternehmens, ob ein Behandlungsvertrag nach 630a BGB vorliegt. Definitiv Rechtsdienstleistungen nach meinem Dafürhalten hat ein Datenschutzbeauftragter überhaupt nichts mit zu piepen. Nächste Frage, es gibt virtuelle Assistenten, die auch Datenschutzleistungen anbieten, zum Beispiel Pakete mit Musterdokumenten, Datenschutzhinweise, AVV, Impressumhinweise, Videokonferenz. Sie sind zwar zertifizierte DSB, aber keine Juristen. Fällt das in den Bereich der Datenschutzmanagementberatung oder bewegen Sie sich hier auf ganz dünnem Eis? Solange es nur Muster sind, geht das. Dahin geht auch die jüngste Rechtsprechung des BGH im Hinblick auf die doch relativ breit gefächerten Möglichkeiten, die man außerhalb der Anwaltstätigkeit hier machen kann. Und so gesehen ist das, glaube ich, schon etwas, was geht oder gehen kann. Nächste Frage. Transfer Impact Assessment, bringt das wirklich was, um mehr Compliance in den EU-SECs zu erreichen? Das ist keine Frage von bringt das was, sondern ist eine gesetzliche Voraussetzung. Also einen Vertrag, du musst ja nach Klausel 14 der SEC musst du ein TIA machen, also ein TIA machen. Also das bringt also nichts, ist ja nicht die Frage, ob du es machst oder nicht, sondern die Frage ist, sondern du musst es machen. Peng. Hast du es nicht, hast du definitiv einen Rechtsverstoß. Nächste Frage, wir würden gerne Signal als Messenger einsetzen, aber wir bekommen keinen AV-Vertrag. Hast du einen Tipp, was wir tun können? Ja, ihr könnt euch darauf, das ist das Problem mit Signal. Ihr könntet euch jetzt darauf mit Blick auf die neue Rechtslage seit dem 1.12.2021, könntet ihr euch darauf zurücklehnen, dass ihr sagt, okay, das ist ein Telekommunikationsdienst, das ist keine Auftragsverarbeitung und deswegen setzen wir Signal ein. Ich bin aber ganz ehrlich, wenn man das jetzt einsetzen wollte, würde ich persönlich Threema für eine wesentlich bessere Wahl halten. Also aus der Schweiz. Und da kriegt ihr auch einen entsprechenden Vertrag. Unabhängig von der Frage, ob unklar ist, oder ob man überhaupt einen AV-Vertrag braucht oder nicht. Aber ich, wenn es jetzt um Unternehmenslösung geht, da auf Signal zu setzen, also halte ich für grenzwertig. Ich hätte schon gerne eher was, wo ich ein bisschen mehr mit reinfuschen kann. Und wir nutzen hier zum Beispiel Threema und sind damit außerordentlich happy. Nächste Frage zur Auftragserfüllung. Nutzen wir einen Dienstleister? Nach Auftragserfüllung tritt ein Garantiefall mit dem Produkt des Dienstleisters auf. Muss in den Datenschutzhinweisen das explizit erwähnt werden, dass wir im Garantiefall die personenbezogenen Daten nochmal einen Dienstleister übermitteln? Also explizit nicht, so, aber wenn man kann das so ein bisschen umschiffen, wenn man halt sagt, wir an die Empfänger der Daten, ne? So, ihr müsst ja Angaben machen zu Empfängern von Daten oder Kategorien von Empfängern von Daten. Da kann man das ja durchaus unterbringen, dass eben auch im Fall Falle von Gewährleistungsansprüchen das Dritte sind. Das muss man, glaube ich, nicht mehr explizit aufführen. Also deswegen glaube ich, kann man sich das eigentlich auch schenken. Gut, dann nächste Frage. Wir sind Dienstleister mit einem Callcenter. Unser Auftraggeber möchte nun alle Gespräche per AI analysieren lassen und dem Mitarbeiter dann Ergebnisse zur QM-Erfüllung anzeigen, speziell Worte, die gesprochen wurden, etc. pp. Alles über einen Dienstleister, angeblich ohne Speicherung und ohne dass Vorgesetzte diese Informationen erhalten. Da dies allerdings 100% der Gespräche analysiert werden, ist doch eine Dauerüberwachung, oder? Also das halte ich für sehr schwierig und das schreit ja hier nach einer Datenschutzfolgenabschätzung, da würde ich mir mal ganz genau angucken, wie das Ganze aussieht und welche Maßnahmen man treffen kann, um das jetzt datenschutzfreundlich zu gestalten. Dann nächste Frage, wie erstelle ich eine TIA? Wie gehst du damit um? Ich bin etwas überfordert mit dieser Thematik. Ich mache es mir mittlerweile immer einfach, ich fordere die TIA vom Dienstleister an. Mittlerweile gibt es relativ viele Dienstleister, die da antworten und dann würde ich das meistens darauf aufbauen. Ansonsten ist das einfach tatsächlich, ich schreibe immer auf, welche Daten werden hier verarbeitet, wo werden sie verarbeitet. Meistens geht es ja bei mir zumindest immer um die USA. Welche Risiken bestehen, also Pfizer 702 und die Executive Order 23, schieß mich tot. Und sagt dann mit Blick auf den Schutzbedarf der Daten, dass das Risiko möglicherweise gering ist. Hoffentlich hat der Anbieter auch einen sogenannten Transparency Report, das heißt, wo drin steht, wie oft er vielleicht schon in der Vergangenheit solche Anforderungen hatte, staatlicherseits, sofern er das sagen darf. Und dann kann man daraus ein bisschen ableiten, wie hoch das Risiko sein kann. Die Aufsichtsbehörden halten diese Risikobewertung ja nicht für zulässig. EU-Kommission und ein großer Teil der rechtswissenschaftlichen Literatur aber schon. Und so gesehen wird das so der klassische Ablauf der TIA, wo ich sagen würde, okay. Ich hatte letztes Jahr ja die Idee, dass man irgendwie jetzt TIAs irgendwie hier sammeln und veröffentlichen kann. Davon bin ich mittlerweile ab, weil das extrem komplex ist, erhebliches Haftungsrisiko beinhaltet meinerseits und ich mich auch selbst damit schwer tue, bin ich ganz ehrlich. Das ist kein Spaß. Ich hoffe sehr, sehr, dass wir in diesem Jahr weiterkommen mit einem Abkommen zwischen der Europäischen Union und zumindest den USA, damit wir hier irgendwie, wie das Ding auch immer heißt, Privacy Shield oder sonst irgendwas, damit diese Katastrophe mit den SEC irgendwie mal, das ist ja quasi Augenwischerei, dass man da irgendeine Lösung für findet. Also ich bin nach wie vor immer großer Freund davon, nach Alternativen zu suchen im Hinblick auf Dienstleister aus der EU. Das scheitert aber nach wie vor regelmäßig an wirklich den schlechten Dienstleistern in der Europäischen Union. Das muss man ganz deutlich sagen. Und schauen wir mal. Apropos, da gibt es übrigens mit Blick auf zumindest Meetings und vielleicht auch Webinare einen kleinen Feldversuch mit einem Berliner Anbieter meinerseits. Ich glaube nicht, dass sie Zoom ersetzen können, aber das ist ein Dienstleister meines Vertrauens, mit dem ich im Bereich E-Mail schon zusammenarbeite und die kommen jetzt im ersten Quartal 2022 mit einer neuen Lösung. Ich habe gerade einen Demo-Account bekommen. Vielleicht können wir das mal für so eine Schnatter-Klönschnackstunde nutzen, um zu gucken, wie die Performance so ist. Dafür braucht man aber Chrome oder Firefox. Das soll aber nicht mit so einem nur crappy WebRTC laufen, sondern mal eine vernünftige Lösung, die zwar auch auf dem Standard basiert, auch Ende-zu-Ende verschlüsselt ist, aber ein bisschen mehr Performance bringen soll. Und schauen wir mal, wie das läuft. Nächste Frage. Eine Firma verwendet ein Tool, welches auch ermöglicht, einen Bradford-Faktor der Mitarbeiter zu erstellen, also eine Bewertung der Krankheitstage im Jahr. Unter welchen Voraussetzungen ist das datenschutzrechtlich möglich, eventuell durch eine DSFA oder ist davon generell abzuraten? Keine Ahnung, auch hier klassische Juristenantwort, es kommt darauf an. DSFA, das schreit hier wieder förmlich danach und abhängig davon würde ich mir dann angucken, zu welchem Ergebnis man hier wohl kommen kann. Nächste Frage, Corona-Massentestliste soll von einer Pflegeeinrichtung, dem GA, Gesundheitsamt, bereitgestellt werden, zwecks proaktiver Datenerhebung durch das GA und Personalmangel entgegenzuwirken, kommt als Rechtsgrundlage 25 IFSG in Betracht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, bin ich komplett überfragt. Empfehlung wäre hier, das mal im Forum zu posten, mich gegebenenfalls auch zu taggen mit dem Ad-Zeichen, dann meinen Namen auswählen. Dann sehe ich das, dann kann ich mir das gerne bei Zeiten angucken. Momentan ist es zeitlich ein bisschen schwierig, weil hier mal wieder die Luft brennt, aber das wäre sonst die Möglichkeit, die ich anbieten würde. Mit Blick auf die Zeit würde ich euch bitten, jetzt nach Möglichkeit keine weiteren Fragen zu stellen. Und damit wir jetzt die verbleibenden 12 Fragen, die hier noch sind, in Ruhe beantworten können. Also so lange mache ich noch. Nächste Frage: Nach Auffassung der DSK und der Orientierungshilfe zum TTDSG kann Tracking unter Einsatz von US-Unternehmen oder die Einbindung von Drittinhalten, zum Beispiel YouTube-Videos, nicht auf eine Einbindung gestützt werden. Als DSB würde ich hier empfehlen, alternative Möglichkeiten wie zum Beispiel Matomo, Videos lokal hosten etc. zu nutzen. In manchen Fällen wird eine Alternative aber nicht umsetzbar sein. Was kann man als DSB dann empfehlen, ohne direkt ein Haftungsrisiko zu haben? Da würde ich empfehlen, also natürlich solltest du auch hier auf die Ansichten der Aufsichtsbehörde verweisen, das ist deine Pflicht, ne? Auch hier gibt es sicher einen Weg. Die Ausführungen der DSK zu Artikel 49 sind juristisch schlicht und ergreifend falsch, das muss man ganz deutlich sagen, das gibt Artikel 49 nicht her, überhaupt nicht. Dazu gibt es auch einen guten Beitrag gerade von Sascha Kremer und einem Kollegen in der Zeitschrift Computer und Recht. Das ist eine juristische Fachzeitschrift, die auch nochmal deutlich aufdröseln, dass Artikel 49 diesen Raum tatsächlich lässt und dass die DSK das nicht für möglich hält, ist nach wie vor juristisch einfach ganz, ganz schlechte Arbeit. Denn das kann fast ein Blinder mit einem Krückstock herausfinden, allein durch Auslegung des Wortlautes und durch die Verweise in der Norm, dass das so nicht gemeint sein kann. Ich habe mich dazu ja schon mal hinreichend geäußert unter auch mit einem kurzen Video. Des EuGH-Berichterstatters zu dieser Frage, der das auch wohl so sieht, obwohl er sich natürlich nicht klar und deutlich dazu äußert, deswegen ist meine Meinung dazu klar. Videos lokal hosten ist übrigens keine gute Idee. Was man vielleicht machen kann, es gibt einen ganz guten Content Delivery Network Anbieter aus Europa, das ist Bunny.net, die bieten auch einen Videoservice. Da laufen einige Videos zum Beispiel von uns auch, aber nicht alle, weil wir es getestet haben. Ich werde das nochmal weiter forcieren. Das Problem mit BunnyNet sind aber die Rendering-Zeiten. Da ist Vimeo einfach viel, viel besser. Nächste Frage. Ein Kunde hat gekündigt und nun soll eine Kündigerbefragung durchgeführt werden. Der Kunde kann selbst entscheiden, ob er teilnehmen möchte, aber wenn er teilnimmt, sollen die Antworten mit seinen Kundendaten verknüpft werden. Geht das unter der Rechtsgrundlage berechtigtes Interesse? Kann der Kunde damit rechnen, dass bei einer solchen Befragung seine Daten verknüpft werden? Eine Einwilligung würden wir ungern nehmen wollen, wegen der Möglichkeit des Widerrufs. Ja gut, aber es ist doch letztlich so, wenn ihr erstmal ganz ehrlich, so eine Kündigungsbefragung, wenn ihr da eine E-Mail schicken solltet, das ist rechtlich unzulässig. Ne? Dafür braucht ihr schon eine Einwilligung aller Wahrscheinlichkeit nach. Das ist wie eine Kundenbewertungsfrage. Auch dafür braucht man nach herrschender Meinung eine Einwilligung. Es sei denn, man hat das in den AGB sehr transparent geregelt und man wurde auch als Kunde quasi mit der Nase drauf gestoßen. Und eine Kündigungsbefragung ist eigentlich noch schlimmer. Also dafür würde ich auch in aller Regel wohl, um überhaupt diese, also sollte das jetzt per E-Mail oder Fax oder also Fan-Kommunikation und nicht per Brief erfolgen, wird man um eine Einwilligung schwerlich drumherum kommen. Also das erstmal vorab. Solltet ihr die schriftlich erstellen, dann könnt ihr natürlich hier in den Datenschutz darauf hinweisen, dass jetzt diese Verknüpfung mit den Daten erfolgt. Das kann man ja irgendwie ein bisschen charmanter formulieren vielleicht. Muss man halt sehen, wie es geht. Also ich glaube, das ist generell keine besonders schlaue Idee. Das muss man transparent anstellen. Und wie gesagt, bei E-Mail werdet ihr eh nicht umhinkommen, da mit einer Einwilligung zu arbeiten. Dann nächste Frage, passend zum Thema davor. Kann man Vimeo datenschutzrechtlich sauber nutzen? Ist ja auch ein US-Dienstleister. Datenschutzrechtlich sauber ist mit US-Dienstleistern immer schwierig. Vimeo bleibt ein Wackelkandidat. Ich nutze Vimeo auf Basis von alten Standardvertragsklauseln, und zwar der Controller-zu-Controller-Variante. Und ich glaube aber auch, ich berufe mich auch auf die Ausnahme nach Artikel 49 Absatz 1 Buchstabe B ist das, glaube ich, oder ist das Nummer 2? Ich weiß gar nicht, wie die Nummerierung da ist jetzt, kann ich eben schauen, weil das für mich für Vertragszwecke erforderlich ist. Ich habe da einen kleinen Spin gemacht. Dadurch, dass die Videogeschichten in den AGB auch mit drin sind und dort auch auf Vimeo oder andere Dienstleister hingewiesen wird, glaube ich, dass das in meinem Fall so geht. Wenn das jetzt ein Blog ist etc. und dort Vimeo eingebunden wird und man das kann, würde ich wahrscheinlich eher mit dem Script arbeiten und dort sagen, ich binde das dann nach, mit einer Zwei-Klick-Geschichte ein und hol mir eine Einwilligung. Jetzt sagen wieder die DSK würde dann wieder sagen, eine Einwilligung geht nicht, halte ich persönlich aber nach wie vor für Unfug. Und da würde ich sehr gerne auch vor Gericht streiten, um das durchzukriegen. Wäre mir relativ sicher, dass das auch gewonnen würde, zumindest in der zweiten Instanz. Gut, ihr wisst, vor Gericht und auf hoher See, man weiß nie, wo man landet, aber ist letztlich so. Was ich nur empfehlen kann ist, und das ist bei mir auch noch, steht auf der Agenda, mit Vimeo nochmal ins Gespräch zu kommen im Hinblick auf die neuen SEC, ob sie da was bieten. Tendenziell schaue ich für dieses Jahr aber eher nochmal, ob sich das mit BunnyNet, also im europäischen Dienst, besser gewährleisten lässt, um mit den Videos so zu arbeiten. Das muss ich aber nochmal gucken und das ist auch eine Frage der Performance, vor allen Dingen aber der Zeit, weil das doch sehr viel Zeit in Anspruch, sehr viel mehr Zeit in Anspruch nimmt, die Dinger dort hochzuladen und dort rendern zu lassen, als bei Vimeo. So, dann nächste Frage, DSB im Konzern, reicht es da aus, wenn eine Gesellschaft alle mit Sitz in NRW den DSB meldet und dann zum Beispiel im Meldeformular unter Bemerkung angibt, dass DSB für die Unternehmensgruppe benannt ist und dort dann die einzelnen Gesellschaften aufführt? Oder muss jede einzelne Gesellschaft der Unternehmensgruppe selber melden? Ich glaube schon, dass du eine Gesamtmeldung machen kannst. Ich würde dringend davon abraten, das normale Meldeformular zu nutzen, sondern ich würde das schriftlich bei der Aufsichtsbehörde mit einem Schreiben machen. So, also nicht das klassische Meldeformular, das musst du nicht nutzen, du kannst auch so melden. Und dann würde ich in einem Schreiben darstellen, dass du jetzt hier Konzern-DSB bist und das zur Unternehmensgruppe derzeit diese Gesellschaften gehören und du dort bei diesen Gesellschaften als BSB benannt bist. Es kann sein, dass die Aufsichtsbehörde dann dich bittet, dass du diese Meldung pro Gesellschaft nochmal vornimmst. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sie das tun, sondern das werden sie wahrscheinlich selbst intern vermerken. Nächste Frage, ist in einem Internetshop im Cookie-Consent-Banner ein Hinweis mit Verlinkung einer Liste aller versendeten Cookies mit Beschreibung erforderlich? Das ist umstritten. Ich glaube nicht, dass das zwingend erforderlich ist. Das ist ein netter Service, aber rechtlich eindeutig, dass es jetzt eine Verpflichtung gibt, alle Cookies mit Namen aufzuführen etc., glaube ich, gibt es nicht. Ich selbst tue das auch nicht. Vielleicht ist das aber auch mein Risikobewusstsein. Also der sichere Rat wäre, das zu tun. Nächste Frage, für eine deutsche Firma mit amerikanischer Muttergesellschaft benötige ich SEC und TIA, Standard Contractual Clauses, die EU-Standardvertragsklausel und ein Transfer Impact Assessment an die TIA. Für den Abschluss soll der DSB die Vorlagen liefern. Inwieweit ist der DSB da einzubinden oder ist das Sache der Rechtsabteilung? Das ist Sache der Rechtsabteilung. Bei der TIA kannst du gerne irgendwie dann Senf dazugeben, aber generell ist das hier Sache der Verantwortlichen und die können das gerne über ihre Rechtsabteilung machen. DSB ist hier nur im Rahmen der Mitwirkung tätig. Nächste Frage oder Nachfrage zum Thema E-Mail-Adressen nach Beschäftigungsende weiter nutzen. Wie sehe die Situation aus, wenn es sich um die Adresse des ausgeschiedenen internen DSB handelt? Stichwort vertrauliche Kommunikation. Dann ist es blöd, denn hier, das hätte man vorher regeln müssen, bin ich ganz deutlich. Wenn das hier der DSB ist, dann gibt es Vertraulichkeitspflichten, da darf man nicht einfach drauf zugreifen. Und da hätte man allenfalls mit der Lösung arbeiten können und müssen, dass man hier einen Autoresponder setzt, der darauf verweist, dass die Adresse nicht mehr aktuell ist und man diese, dass die bei bestrechenden Anfragen an den Datenschutzbeauftragten diese unbedingt noch einmal gesendet werden müssen an E-Mail-Adresse XYZ. Also wenn das Szenario bei euch sein sollte, würde ich in der Tat kleine Brötchen backen. Und würde unabhängig davon aber wahrscheinlich trotzdem in eine Anwaltskanzlei beauftragen, allein um jetzt hier diese Bußgeldrisiken zu minimieren oder vielleicht sogar auszuräumen. Nächste Frage, es soll ein Telepräsenzroboter eines Herstellers mit Sitz in den USA, Kalifornien, in Kindergärten oder Schulen eingesetzt werden. Kinder, die wegen Krankheit nicht in der Schule sein können, sollen Kontakt zu den Mitschülern halten. Über eine App wird mittels Web RFC verschlüsselt eine, du meinst RCC wahrscheinlich, verschlüsselt eine Verbindung zwischen dem Roboter und dem Rechner, von dem aus der Roboter gesteuert wird, hergestellt. Die Server stehen in den USA, es werden weitere personenbezogene Daten beim Anmelden und so weiter verarbeitet. Hier kommt man mit Standardvertragsklausel nicht herum, oder? Nee, auf keinen Fall. Und dann würde ich mir auch sehr genau anschauen, was an Daten verarbeitet wird und ob das überhaupt eine Möglichkeit ist, das in so einem Umfeld mit Daten von Minderjährigen zu nutzen. Da hätte ich erhebliche Zweifel. Also das muss man, ich würde es nicht ausgeschlossen halten, aber hier hätte ich doch erhebliche Zweifel und das Ganze schreit für mich auch ein bisschen nach Datenschutzfolgenabschätzung. Dann nächste Frage. Ein Betroffener fragt, welche Daten von ihm nach längerem Ausscheiden noch im Unternehmen sind. Wo kann man überall nach Daten schauen? Backups, Akten etc. Beziehungsweise welche Daten müssen preisgegeben werden? Ja, preisgegeben werden müssen alle Daten. Wo ihr schauen müsst, müsst ihr selbst wissen. Das kann ich euch nicht beantworten. So, dann ist meine Nutzung von Xing eher als beruflicher Nutzer oder privater Nutzer anzusehen. Ich habe dem Handelsblatt eine berufliche Anfrage geschickt. Abends habe ich gesehen, dass eine Mitarbeiterin des Handelsblatt auf meinem Xing-Profil war. Wenn ich Xing nicht in deren Datenschutzhinweise finde, ist das dann in Ordnung? Damit habe ich auch kein Problem. Und übrigens, ich bin jetzt, muss ja ein bisschen vorsichtig sein, weil ich einen Interessenkonflikt habe, wenn es um Xing geht, weil ich die seit Jahren berate. Deine Frage kann ich aber überhaupt nicht als Problem nachvollziehen oder darstellen. Denn wenn du jetzt Xing nutzt, dann Xing ist ein Dienst, der dazu dient, Personen zusammenzuführen. Das ist das Kernelement von Xing. Und hier können sich also andere Leute nicht beschweren, wenn Leute das Portal nutzen, um andere Leute ausfindig zu machen. So, und es ist überhaupt nicht schlimm. Wenn jetzt jemand guckt bei Xing, weil er sich irgendwie da gefunden hat, dann kann er das gucken. Und das geht auch überhaupt nicht darum, ob das jetzt beruflich oder privat nutzt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es beruflich genutzt wird. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ein Xing-Profil genauso wie ein LinkedIn-Profil beruflich nutzen. So, und viele Beschäftigte bekommen das sogar von den Unternehmen, also von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern bezahlt, weil die das zum Beispiel auch als Voraussetzung halten, dass man dort präsent ist. Also das kann man so pauschal nicht verlangen, aber unabhängig davon habe ich von dieser Abfrage selbst, habe ich damit überhaupt kein Problem. Dann den Berliner Dienstleister vorstellen, das kann ich dann machen, wenn es soweit ist. Ich glaube, das ist noch nicht ganz spruchreif, wobei man kann da, glaube ich, auf einer Website schon ein bisschen was finden, aber das kann man noch nicht nutzen. Also vielleicht zum Hinweis, okay, ich kann es ja doch mal eben sagen, weil ich glaube, es gibt eine offizielle Seite dazu, wenn es die gibt, dann wäre das so. Okay, also das Ganze wird sich Open Talk nennen. Open Talk, alles zusammengeschrieben, opentalk.eu. Und dahinter steckt die Firma Heinlein. Heinlein macht zum Beispiel den Dienst Mailbox.org und bei denen haben wir zum Beispiel alle Mail-Server. Und mit denen bin ich extrem zufrieden. Richtig guter Dienstleister. Und die wissen, was sie tun. Und bei denen hätte ich die Hoffnung, dass die auch diesen Bereich vernünftig hinbekommen. Also mit denen habe ich letztes Jahr schon mal gesprochen, weil sie sowas vorhatten und ich das gehört habe, dass da vielleicht was im Busch ist. Da waren sie noch nicht so weit. Jetzt geht es aber langsam los und man kann sich da ein bisschen was anschauen. Bei Heise ist, glaube ich, auch mal kurz darüber berichtet worden. Also so gesehen wäre das so die Idee des Ganzen, wohin das bei mir hingehen kann. Wie gesagt, gehe derzeit nicht davon aus, dass es Zoom ersetzen wird, aber vielleicht ist es ein Versuch wert, wenn das tatsächlich funktionieren sollte. Muss man mal schauen. Zu Zoom habt ihr vielleicht auch mitbekommen, Zoom ist mittlerweile, ist jetzt seit kurzem Common Criteria zertifiziert, also der Client, das ist schon ziemlich heftig. Das sollte jetzt also auch den Menschen, die einen Zoom-Client nicht im Unternehmen einsetzen durften oder nicht installieren durften, wegen vermeintlicher Sicherheitsprobleme, das sollte jetzt letztlich jetzt endlich diesen Bedenken den gar ausmachen. Aber das muss ja jeder selbst wissen. Gut, ich nutze Zoom nach wie vor wegen der besten Performance und weil die in der Lage sind, hier die Zuschauermengen zu wuppen. Und das kann derzeit kaum ein anderer Dienst. Ansonsten würde ich durchaus gerne wechseln zu einem europäischen Anbieter, wenn er dann gut ist. So, das war's tatsächlich für heute. Ich darf mich ganz herzlich bedanken für euer Dabeisein quasi. Und ich habe ehrlich gesagt momentan keinen Plan, wann der nächste Termin ist. Ich würde vermuten, dass das wahrscheinlich nächste Woche ist. In meinem Kalender ist ja alles voll. Achso, nächsten Donnerstag ist Webinar, sehe ich gerade. Ob es vorher was ist oder nicht. Übrigens passenderweise lautet das Webinar Durchführung eines Transfer Impact Assessments in der TIA. Das dürfte also für sehr viele von euch interessant sein und ja, schauen wir mal, wie es bis dahin wird. Ich setze mein Mützchen ab. Frisur ist jetzt noch mehr hinüber. Darf euch noch eine weiterhin schöne Restwoche wünschen und freue mich dann auf das nächste Mal. Bis dahin, tschüss, tschüss.